Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science zu unseren zwei letzten Special-Folgen, könnte man schon so sagen, im Dezember. Irgendwie ganz schön, wie so ein kleines Weihnachtsgeschenk vom Podcast aus. Heute haben wir hier nochmal Antonia und Fiona sitzen, die wir aus den letzten beiden Docs-Folgen kennengelernt haben. Ihr könnt gleich ja nochmal kurz was zu euch sagen, wer ihr seid und was ihr so macht. Wir beschäftigen uns heute auf jeden Fall nicht mit euch und euren Promotionsthemen. Wer da mehr zu hören möchte, kann sich einfach die jeweilige Folge anhören. Heute soll es hier in unserer Folge um Wissenschaftskommunikation gehen. Und normalerweise machen wir das ja gerne so, wenn wir hier DoktorandInnen einladen, dass wir einmal eben über die Promotion sprechen und dann über Wissenschaftskommunikation. Bei euch ist jetzt einfach, und ich habe es in den anderen Folgen schon angeteasert, das Schöne, dass ihr, während ihr das Zertifikatsprogramm gemacht habt, euch hier kennengelernt habt und dann zusammen mit auch noch anderen Leuten quasi eine Idee für ein gemeinsames Projekt entwickelt habt. Deshalb seid ihr heute hier quasi zu zweit zu Gast. Ganz schön. Und bevor ihr uns erzählt, wie ihr überhaupt zur Wissenschaftskommunikation gekommen seid und wie so eure Erfahrungen auch im Programm für euch waren, sagt einmal noch mal ganz kurz was zu euch. Antonia, vielleicht magst du beginnen. Man muss dazu sagen, Fiona und ich, wir sitzen hier in der Leibnizstraße in Fionas Büro und Antonia ist nicht bei uns. Bist du schon in München oder bist du noch? Okay.
Ich kann auch kurz sagen, wo ich bin. Genau, ich bin Antonia. Nochmal danke für die Einladung. Ist wirklich voll schön. Ich habe letztes Jahr promoviert in der Mikrobiologie in Kiel und bin dann jetzt ab November in München als Postdoc. Und aktuell bin ich allerdings gerade bei meiner Mama im Wald, deswegen auch hier die Holzüberdachung, und ziehe erst nächste Woche nach München.
Bei deiner Mama im Wald klingt abenteuerlich. Heißt das in der Nähe von Hannover?
Ja.
Du hattest in deiner Folge hattest du erzählt, dass du quasi aus der Nähe aus Hannover kommst. Aber da meinst du auch schon ländlicher.
Ja, sehr ländlich.
Okay. Fiona, hallo.
Ich promoviere im Moment noch in der Archäologie mit dem Fokus auf Stabiliosotopen und Kräuter.
Ja, schön, dass ihr beide da seid. Jetzt habe ich es ja schon gesagt, ich sage es jetzt zum Abschied des Jahres sozusagen oder zum Abschluss nochmal. Man kann hier an der Uni Kiel am Graduiertenzentrum unter anderem das Zertifikatsprogramm in der Thematik Wissenschaftskommunikation machen. Wir haben das ja immer wieder hier im Podcast, dass wir darüber sprechen, warum ist Wissenschaftskommunikation überhaupt so wichtig? Was ist Wissenschaftskommunikation überhaupt? Ich glaube, das ist vielen klar, dass Wissenschaft kommuniziert werden muss. Definitiv passiert das intern. Also wenn ihr eure Paper verfasst mit den Ergebnissen eurer Promotion, dann ist das schon mal ein erster Schritt der Kommunikation. Das bleibt dann vielleicht im Fachbereich, geht aber vielleicht auch schon darüber hinaus, weil ihr dann auf Konferenzen nochmal darüber berichtet und da sitzen dann wieder andere Leute. Da kann man dann schon drüber streiten, ist das noch interne Wissenschaftskommunikation oder ist das eigentlich auch schon irgendwo extern? Ist das eine Mischmaschform? Wir wissen es nicht genau, beziehungsweise es gibt da sehr, sehr strenge Vorstellungen. Das finde ich sehr faszinierend, was dieses Themenfeld Wissenschaftskommunikation betrifft. Gibt es Leute, die entweder sehr klare Vorstellungen haben oder das ganze Gegenteil, sehr lockere Vorstellungen davon haben, wo man jetzt wie welche Grenzen zwischen intern und extern ziehen kann. Heute soll es ja aber primär um externe Wissenschaftskommunikation gehen. Also, dass ihr beide interne tagtäglich, will ich jetzt nicht sagen, aber dass ihr das macht und beherrscht, das sollte nach den letzten zwei Folgen klar sein. Wie war denn so euer Schritt dahin? Also, wie seid ihr auf dieses Zertifikatsprogramm aufmerksam geworden? Vielleicht beende ich dahingehend noch meinen Mini-Exkurs. Man kann das eben hier machen, man kann sein Profil dahingehend schärfen und kann dann hier am Graduiertenzentrum verschiedene Seminare, so könnte man es nennen, sind ja sehr kleine und sehr intensive Austauschformen, besuchen, auch zu unterschiedlichen Themenfeldern. Also klar, die Science Show ist so ein bisschen das Aushängeschild, beide haben ja auch daran teilgenommen, aber wer jetzt irgendwie sagt, boah, ich bin nicht die Person für die Bühne, aber es gibt natürlich auch andere Optionen, wie ihr extern kommunizieren könnt in Form von Schrift oder in Form von weiß ich nicht, Videos. Da ist, glaube ich, die Auswahlmöglichkeit recht groß und sehr individuell anpassbar. Wie war es bei euch? Wie seid ihr hier drauf aufmerksam geworden?
Also ich habe einen Kurs belegt von Ulf und Catherine, die das hier viel machen. Dann wurde ich gefragt, wir haben hier von unserem Exzellenzcluster eine PR-Person, die Pressemitteilungen macht, aber auch einfach allgemein die Outreach-Sachen, weil das ja bei Drittmittelprojekten eigentlich immer auch Teil davon ist. Und dann wurden wir gefragt, ob wir beim Tag der Wissenschaft, der ja jedes Jahr im September ist, also Anfang September ist, Mitte September? Im September ist. ob wir da einen Vortrag halten sollten, also als eine Roots Science Show. Und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben und habe dann auch bei, ich glaube, das war nächste war der Night of the Profs mitgemacht bei der Science Show und dann, ja, war einfach eine nette Umgebung. Die Kurse waren nett, die Leute waren nett und ja.
Das heißt, Ulf und Catherine haben es aber im Kontext Roots angeboten?
Nee, es war ein allgemeiner Kurs, von dem war ich einfach drin und ich weiß nicht, ob ich mich mit Jan darüber unterhalten hatte, aber irgendwie kam es auf, dass ich diesen Kurs gemacht habe oder da drin bin. Und dann hat er halt gefragt und dann hat er noch ein paar andere Leute gefragt von uns, Doktoranden, ob wir halt praktisch unser Themenbereich vorstellen wollen.
Also bei mir war es auch ähnlich. Ich habe den Kurs gemacht, ich glaube ein anderer als Fiona, ich glaube ein halbes Jahr später oder so. Das war ganz kurz vor diesem Science Day damals im September. Dann hatten Catherine und Ulf mich auch gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da direkt mitzumachen. Das war dann doch die erste Science-Show sehr, sehr spontan. Aber ich hatte das schon gesehen, dass es das gibt und dachte, ach, das wäre eigentlich immer mal ganz cool. Und dann dachte ich, ja gut, warum nicht? Ist jetzt eine gute Gelegenheit. Und ja, so wie Fiona es auch schon angedeutet hat, ist einfach eine unglaublich schöne Umgebung dort mit den Leuten. Und ja, einfach auch diese Möglichkeiten, da so auf der Bühne zu stehen, ist total schön. Und dann bin ich halt auch einfach dabei geblieben.
Ja, und auch einfach nochmal so anders über sein Thema nachzudenken, weil man mit anderen Leuten darüber redet und nochmal denkt, so, ja, deswegen mache ich das eigentlich.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil Catherine und Ulf ja auch für StudentInnen am Zentrum für Schlüsselqualifikationen hier an der Uni Kiel eine Kursauswahl geben. Die sind natürlich nicht eins zu eins die Kurse, die ihr besuchen könnt. Und auch da ist es nur ganz, ganz ausgewählt mal möglich gewesen oder eventuell auch noch, dass man auch mal Teil der Science Show ist. Auf jeden Fall hat man aber ein Gespür dafür bekommen, welche, ich finde, Intimität ist da das passende Wort, welche Intimität diese Kurse irgendwie haben. Also es ist ja etwas unfassbar Privates, wenn man irgendwo auf die Bühne geht, weil man sich ja präsentiert. Und natürlich in einer vielleicht Rolle von sich, die man halt auf die Bühne bringt, klar, aber trotzdem macht man sich ja sehr vulnerabel, also ganz viele Augen schauen auf einen. Und dieser Kurs schafft es, obwohl der Rahmen dort ja sehr klein ist, dass man all diese Bedenken aufgrund von vielen, ja, ich fand am Anfang auch vielleicht auch albernen Übungen oder Ideen oder was auch immer, dass man sich so gemeinschaftlich, blamiert ist das falsche Wort, aber man entblößt sich gemeinschaftlich und dieses Entblößen auf eine gar nicht unangenehme Art und Weise. Es ist jetzt auch nicht so, dass man vor einer Situation steht, vor der man nicht gestellt werden möchte und sich eigentlich davor irgendwie bewahren möchte. Es ist eher so, dass man sich auf ein Experiment einlässt, hatte ich für mich das Gefühl. Aber bereitwillig, weil halt alle um einen herum das gleiche Experiment wagen. Und dadurch schafft man es dann, finde ich, sehr gestärkt, dann auf eine Bühne zu gehen. Also ich war natürlich trotzdem aufgeregt und ich wette, ihr wart es auch. Man ist es auch irgendwo immer wieder, aber man hat, wird so weit gehen, dass man sagt, es war irgendwo auch persönlichkeitsfördernd nicht, aber dieser Entwicklungsprozess hat was mit einem gemacht, den man da in diesem Kurs hatte. Wie ging es euch?
Ja, also ich würde das, glaube ich, genauso unterschreiben. Ich fand es total schön, auch einfach ganz andere Dinge zu machen als sonst in meinem Arbeitsalltag. Und ich finde diese, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, diese Einstellungen, die Catherine und Ulf halt mitbringen und diesen Raum, den sie da so schaffen, ist wirklich sehr, sehr schön und lädt auch einfach dazu ein, Dinge auszuprobieren, auch gutes Feedback zu bekommen. So, also hauptsächlich ganz, ganz viel positives Feedback. Das fand ich immer sehr, sehr schön und dann doch noch mehr zu machen in die Richtung.
Ja, und auch einfach wertschätzendes Feedback. Also es muss ja nicht nur positiv, sondern sein selbst so, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, aber vielleicht könntest du das ausprobieren und dann funktioniert's.
Ist das was, wo ihr sagt, dass es vielleicht so im akademischen Alltag nicht gang und gäbe und dementsprechend war das auch ein schöner Ausgleich und hat gut getan? Oder kann man das gar nicht unbedingt miteinander so vergleichen.
Also ich finde, man kann es nicht direkt miteinander vergleichen. Auch einfach, weil es ein anderer Kontext ist, zum Beispiel mit seinen Betreuern. Die betreuen dich halt und die wollen dein Thema weiterbringen. Und natürlich kann man da auch vielleicht manchmal besser oder schlechter Feedback geben. Und da sind vielleicht, also sind viele auch einfach nicht gut trainiert, wie man das vielleicht besser machen könnte. Aber ich auch bei Konferenzen zum Beispiel positives Feedback von Leuten bekommen habe für meine Präsentation. Also es ist nicht nur von der Science Show. Aber es ist anders.
Ja. Also das heißt, euer Erstkontakt mit Wissenschaftskommunikation war dann schon irgendwo gleich die Science Show?
Also ich glaube in so diesem bisschen so, weiß ich nicht, offiziellen, professionellerem Teil auf jeden Fall. Also bei mir, ich habe diesen Kurs gemacht und dann kam die Science Show. Ich habe da vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht und festgestellt, dass ich aber in meinem privaten Umfeld eigentlich schon immer irgendwie so komplexe Dinge irgendwie einfach erklärt habe. Schon in der Schule und dann aber auch später so an der Uni, irgendwie dann so meine Freunde, die dann nicht aus dem Bereich kommen oder auch meine Eltern. Und irgendwie ist es manchmal gar nicht unbedingt so viel anders. Also klar, es ist natürlich dann in der Science schon mit der Bühne und da sind das fremde Menschen und ich habe mir auch im Vorhinein viel, viel mehr Gedanken gemacht. Aber so dieses eigentliche Erzählen über jetzt, sag ich mal, in meinem Fall irgendwas Biologisches oder sowas, habe ich eigentlich schon voll lange gemacht.
Ja, aber es ist ja auch ein Tool, was nicht alle so in ihrem Werkzeugkasten haben. Also das ist auch was, was ich hier im Podcast zumindest das ein oder andere Mal gehört habe, dass es schon auch eine Herausforderung ist, wenn man jeden Tag in seinem Fachkosmos ist und in der Fachsprache spricht, Dinge erstmal so rudimentär runterzubrechen, dass sie für Laien verständlich sind, ohne, das ist ja immer so ein bisschen die, ich nenne es mal Gefahr in Anführungsstrichen, wiederum so viel wegzulassen, dass es vielleicht auch entfremdet werden kann oder missverständlich von anderen interpretiert wird oder wie auch immer. Das ist ja auch so ein bisschen die Angst, die dann manche Leute vor Wissenschaftskommunikation haben, vor externer, dass sie sagen, ich will mich nicht in die Situation manövrieren, dass es so entfremdet werden könnte und mir hier auf die Füße fällt oder so. Ich finde es ein bisschen schwierig, aber es ist natürlich ein Punkt, den einige damit haben, dass man das irgendwo erstmal auf einen Basic-Level reduzieren muss. Und das scheinst du schon immer zu haben, das Talent, dass du das irgendwie zumindest versuchst. Ob das dann alle verstanden haben, wissen wir nicht. Aber ich glaube, es fällt nicht allen so leicht, überhaupt dieses Verständnis dafür zu haben, dass es auch notwendig ist. Also viele haben hier gesagt, boah, ich habe es so oft meinen Eltern erzählt oder meinen Freunden und irgendwann habe ich es gelassen, weil ich gemerkt habe, dass sie es langweilt oder dass sie es nicht verstehen. Und es ist ja, also ich glaube, das kennt man auch, die Situation, sowohl als auch, wenn man was erklärt und man hat das Gefühl, ich schaffe es nicht so zu erklären, dass die Person versteht, wovon ich hier erzähle. Und das meine ich gar nicht irgendwie böse, sondern es ist, mir fehlen die Worte, mir fehlt der Ansatz und umgekehrt auch, hatte ich selbst schon als in meiner Moderatorinnenrolle. Ich habe nicht verstanden, was die Person mir erklärt hat. Und ich habe 10-mal noch gefragt und war dann auch in dem Dilemma, dass ich der Person nicht das Gefühl geben wollte, dass sie es einfach nicht erklären kann. Und selber mir nicht eingestehen, also auch dieses Gefühl von, bin ich jetzt doof? So, und das ist ja auch in externer Wissenschaftskommunikation ein wichtiger Bestandteil. Es gibt weder die Person, die es zu doof ist, es zu verstehen, noch die Person, die, also klar, auf beiden Seiten muss man halt aufeinander zugehen und dann einen Dialog führen. Aber das ist, glaube ich, eine total große Erkenntnis, wenn man sich auf diesen Bereich externe Wissenschaftskommunikation auch einlassen möchte, da irgendwie offen zu sein und immer wieder auch wieder zu hinterfragen, welchen Erklärungsansatz habe ich da gerade.
Ja, beziehungsweise auch, was kann man voraussetzen, was andere Leute schon wissen, was ich manchmal, also besonders wenn man sehr lange in einem Thema drin ist, ist das so, ja, das ist doch klar, so, wieso weißt du das nicht? Und das war zum Beispiel auch mal schön mit Catherine und Ulf, dann hat man irgendwie mit Catherine über sein Thema geredet, seine Präsentation und dann kommt Catherine an mit so, und was bedeutet das so? Kannst du da noch mehr zu erzählen? So, ich habe keine Ahnung, was du meinst, so. Okay, für mich war das sehr selbstverständlich, aber dann sage ich doch noch mal einen Satz zu.
Gerade weil Ulf halt auch ja selber hier lange in der wissenschaftlichen Bubble war und ganz viel für ihn, glaube ich, klar ist. Und bei Catherine hat man halt insofern den Vorteil, dadurch, dass sie vom Theater kommt, dass sie halt eben auch Expertin in dem Bereich, wie kommuniziere ich, ist, aber nicht für die einzelnen Fachbereiche und dann halt genau dort die unangenehme Rückversicherung für, nein, das versteht kein Mensch da draußen, tut mir leid. Das ist ja total schön. Aber jetzt haben wir da schon relativ viel erzählt. Also wer Ulf und Catherine so jetzt nicht kennt, der kann gerne auf die Website vom Graduiertenzentrum einfach mal gehen und gucken. Da findet ihr beide, da findet ihr auch mehr zu den beiden. Ulf wird auch noch mit Mirko in der Abschlussfolge in diesem Jahr hier im Podcast sein, sodass ihr ihn also auch noch dieses Jahr kennenlernt und hören könnt. Genau, aber das sind zwei Leute, die eben hier Kurse anbieten und die hauptverantwortlich die Science Show betreuen. Eines der Formate, die man eben im Bereich Wissenschaftskommunikation dann hier besuchen kann. Ihr beide wart jetzt bei einigen Science Shows. Was war noch so Teil eures Zertifikatsprogramms? Was habt ihr noch so durchlebt?
Also ich habe sonst Kurse noch belegt. Ich glaube, ich kriege es jetzt nicht alle zusammen. Unter anderem noch so einen Creating Graphics Kurs und noch so ein paar andere Kurse. Und ich glaube, sonst habe ich als so diese Aktivitäten hauptsächlich dann die Science Show gemacht.
Ja.
Ich habe allerdings zum Beispiel auch einmal die Science Show tatsächlich vor meiner Familie, meinem Opa, meinen Tanten und Onkels und sowas bei meinem Opa zu Hause im Wohnzimmer gehalten. Das zählt jetzt nicht zum Zertifikatprogramm, aber ich fand das sehr, sehr schön, weil wir uns da mal so ganz anders irgendwie unterhalten hatten und da auch tatsächlich relativ viele Rückfragen kamen.
Das stelle ich mir auch nochmal anders aufregend vor, weil das andere ja dann doch so ein bisschen Anonymität hat. Also klar, es ist auf der einen Seite super intim, man steht da alleine auf der Bühne und man nimmt die Leute mit in die Promotion, also das, was ihr tagtäglich macht. Aber auf der anderen Seite kennt ihr die allerwenigsten und die, die ihr kennt, die werden dann nicht im Publikum sitzen und die unangenehmsten Fragen stellen, sondern euch supporten. Zumindest geht man davon aus. Und in der Familie ist es ja nochmal, also da wird auch niemand unangenehm nachfragen, aber es ist natürlich eine andere Erwartungshaltung, glaube ich, auf beiden Seiten da. Also eine andere Aufregung. Aber schön, dass ihr dann diesen Moment so miteinander hattet und teilen konntet. Würdet ihr denn jetzt sagen, dass die Erfahrung im Zertifikatsprogramm eure Definition von Wissenschaftskommunikation verändert hat? Habt ihr davor überhaupt so darüber nachgedacht oder kam das erst im Laufe des Zertifikatsprogramms?
Also ich glaube, so aktiv drüber nachgedacht habe ich erst, als ich das Zertifikatprogramm gemacht habe. Ob es sich dann soweit verändert hat, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Grundlagenwissen bekommen und auch mehr Tools so an die Hand, was ich eigentlich so machen könnte und auch überhaupt mehr kennengelernt, was es eigentlich alles so gibt. Also auch, was andere Leute so machen, das finde ich seitdem sehr interessant. Ja.
Ja, also in der Archäologie gibt es ja schon relativ viel Wissenschaftskommunikation, weil Leute das einfach interessant finden. Also zum Beispiel auf Ausgrabungen hast du meistens auch irgendwelche Leute, die vorbeikommen, denen man das zeigt. Deswegen hatte ich das, glaube ich, mehr in der Richtung Wissenschaftskommunikation mehr als wirklich so Präsentationen. Halt, was mir auch, also mir war bewusst, dass es das gibt natürlich, so irgendwie, aber ja, deswegen, ich glaube, mir war schon bewusst, dass es sehr, sehr viele Facetten hat, die Wissenschaftskommunikation annehmen kann und man das sehr unterschiedlich gestalten hat. Aber ich glaube, was, also wie Antonia auch meint, so diese Grundlagen, so wie kann ich das vielleicht anfangen? Was sind vielleicht gute Hilfsmittel, um mir selber dabei zu helfen, mit anderen Leuten zu kommunizieren über meine Wissenschaft? Da hat es, glaube ich, sehr viel mehr geholfen als wirklich dieses Erweiterung oder was ist eigentlich Wissenschaftskommunikation?
Würdet ihr sagen, es sollte was Verpflichtendes für alle Promovierenden sein? Oder sagt ihr, oh, man muss schon gucken, wer vielleicht irgendwelche individuellen Fähigkeiten schon mitbringt oder, also damit meine ich jetzt losgelöst vom Zertifikatsprogramm, sondern einfach quasi Grundlagen für Wissenschaftskommunikation, sich damit auseinandersetzen, verpflichtend in der Promotion. Wie seht ihr das?
Also ich finde, das sollten alle, also nicht nur Promovierende. Also, weil als Wissenschaftler, du musst halt immer in gewisser Weise kommunizierst du mit der Außenwelt oder auch mit deinen Kollegen, hilft das ja auch. Zum Beispiel hier im Exzellenzcluster, wir sind mit, also ich bin hier mit Geschichtsleuten zusammen und die haben völlig andere Grundlagen von ihrem Wissen und wie sie das vermitteln. Und da merkt man manchmal, dass halt diese Wissenschaftskommunikation fehlt und man dann, also schwieriger kommunizieren kann. Und auch zum Beispiel Lehre. Also Lehre ist ja auch Wissenschaftskommunikation. So, natürlich haben die Leute dann irgendwann vielleicht mehr Grundlagen, aber besonders erstes Semester vom Studium. Wenn du in der Archäologie bist zumindest, hast du relativ wenig. Vielleicht in Chemie, Bio kann man noch ein bisschen mehr Voraussetzungen durch die Schule, aber da müssten ja rein theoretisch wäre es gut, wenn alle gut kommunizieren könnten, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Wunschgedanke.
Nee, voll. Also ich finde auch, das ist unglaublich wichtig, weil wir uns ja doch ständig über irgendwas austauschen und irgendwie, ja, es ist jetzt im Kontext von Wissenschaft, aber ich glaube, der viel wichtigere Aspekt ist einfach die Kommunikation.
Wir hatten hier auf jeden Fall schon im Podcast Leute, die relativ klar sich davon distanziert haben, dass beispielsweise eben Lehre auch Wissenschaftskommunikation ist. Das war, glaube ich, einer meiner allerersten Erfahrungen. Und ich weiß gar nicht, ob es sogar vor dem Podcast war oder dann im ersten Podcastjahr, dass wir auch so einen Workshop hatten, wo richtig eine Diskussion darum ausgebrochen ist. Ist zum Beispiel Schule, Grundschule, weiterführende Schule, ist das auch schon Wissenschaftskommunikation? Und da gab es richtig, also es gab am Ende keine klare Meinung, weil sich darauf geeinigt worden ist, dass es eben offensichtlich keine feste Definition für Wissenschaftskommunikation und wann fängt wo wie externe an. Aber ich sage auch immer, also diese Wissensvermittlung setzt für mich heraus, dass ich das Fachthema, das, was ich kommunizieren möchte, irgendwo mindestens verstanden habe und es dann halt so unterbreche, dass ich anderen es verständlich erklären kann und im Idealfall, das bleibt, finde ich, ganz, ganz oft auf der Strecke, eine gewisse Begeisterung dafür mitvermittle. Also so geht es mir, wenn ich merke, die Leute brennen für ihre Thematik, dann bleibt auch viel mehr hängen. Die Leute setzen sich dann eher damit auseinander, welche Kommunikationstools sie eben nutzen, um das zu vermitteln, was sie kommunizieren wollen, als nur zu kommunizieren. Also ganz wenig setzen sich, glaube ich, mit der Zielgruppe auseinander, die sie erreichen wollen, weil sie sich primär auf die Wissensvermittlung stürzen. Und ich glaube, das ist dann bei externer Wissenschaftskommunikation einfach unheimlich wichtig, dass man die Zielgruppe im Blick behält. Das ist natürlich auch die Herausforderung an der Science Show. Die Zielgruppe ist halt wirklich divers. Man kann zwar sagen, sie ist grundsätzlich wissenschaftsinteressiert. Also das muss man irgendwo, muss man das ehrlicherweise sagen, dass zur Science Show meist schon auch Leute kommen, die Bock auf die Science Show haben, die, wo so ein Erstinteresse da ist. Aber danach finde ich, ob jetzt der Altersdurchschnitt oder was auch immer man sich anguckt, das ist einfach wirklich unheimlich divers. Und trotzdem muss man ja mit seinem Vortrag das schaffen, alle irgendwo abzuholen. Da gibt es schon wenig andere Formate, die das so hinbekommen. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt auf TikTok kommuniziere, ist meine Zielgruppe relativ klar definiert. Genauso, wenn ich jetzt ein Radio-Journal beispielsweise habe, wo ich wöchentlich irgendwas zu meinem archäologischen Thema berichte, dann kann ich wahrscheinlich auch relativ klar eine Zielgruppe so zusammengreifen. Das ist bei der Science Show anders und ich finde, das ist für euch aber umgekehrt wieder auch eine coole Möglichkeit zu gucken, was für Fragen kommen denn dann da eben auch aus der breiten Gesellschaft vielleicht zurück oder eben auch, ihr habt immer nach den Talks die Möglichkeit, dass Leute noch auf euch zukommen, nicht?
Also bei mir waren das immer nur, wenn Freunde, die mich irgendwas gefragt haben. Ich glaube, ich wurde noch nie von irgendeiner fremden Person angesprochen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Antonia.
Also bei der Science Show hatte ich, glaube ich, ein oder zwei Mal, dass danach dann noch jemand kam. Aber ich habe tatsächlich dieses Jahr vor Kieler Woche noch einen Vortrag gehalten. Das war, glaube ich, über die SHUG organisiert. Und das war total toll, weil da kamen ganz, ganz viele Fragen. Und da hatten wir wirklich, also ich hatte das Gefühl, ganz, ganz viel Austausch auch. Aber das war auch extra. Also es hieß auch, okay, ihr könnt auch Fragen stellen. Und bei der Science Show ist es ja doch eigentlich eher so, dass wenn dann erst nach der Show dann so Fragen gestellt werden und nicht direkt nach den einzelnen Vorträgen. Ja.
Selbst bei meinem SHUG-Vortrag, den ich über Zoom gehalten habe, hauptsächlich meine Familie und Freunde.
Ja, also ich habe es unterschiedlich miterlebt. Also ich habe sowohl als auch, und es stimmt schon, es macht einen Unterschied, ob man direkt nach dem Gehörten darauf reagieren kann oder ob man sich es merken muss. Ich sag mal in Anführungsstrichen, und dann noch anderen Input bekommt und dann danach nochmal die Initiative ergreift, zu den Personen hinzugehen, die dann eventuell eben in der Traube ihrer Freunde steht. Das ist natürlich eine höhere Hemmschwelle, aber ich habe sowohl als auch schon erlebt, grundsätzlich ist der Austausch auf jeden Fall ja angestrebt und die Option dafür da. Kann man aber natürlich, könnte man es vielleicht mal für die Zukunft überlegen, ob man dahingehend nochmal aktiver schaut, dass Leute auch wirklich Rückfragen stellen. Weil das soll es ja an sich auch sein. Also es soll ja nicht nur inputgebend sein, sondern an sich austauschfördernd und irgendwo ja auch Barriere verringernd. Also das geht ja dann irgendwo auch mit externer Wissenschaftskommunikation einher, dass da immer eine Riesenbarriere im Raum ist. Das sind irgendwie, oh, das sind jetzt Wissenschaftlerinnen. Und ich glaube, viele haben da schon irgendwo eine Hemmschwelle, wenn sie eben nicht die gleiche Fachexpertise mitbringen, was ja utopisch ist, ja. Also wie soll man das auch jetzt mal für all diese Fachbereiche mitbringen können? Dann aber zu sagen, oh, ich würde mich schon interessieren und wie macht man das oder keine Ahnung. Und dafür sind ja solche Formate gerade da, eben einzuladen und zu sagen, also das ist vollkommen irrelevant. Du darfst natürlich deine Fragen genauso stellen.
Ich mag es auch total gern, wenn Leute Fragen stellen, weil das auch, also zum einen kann ich da natürlich noch Dinge erzählen, für die ich mich so interessiere. Und zum anderen finde ich es aber auch total irgendwie auch, das ist auch eine gute Rückmeldung, zu merken, was wurde eigentlich verstanden und was nicht. Oder manchmal haben Leute auch einfach noch andere Ideen. Das ist auch total super.
Ja, also kann ja sogar für die eigene Promotion eventuell spannend sein. Manchmal ist man ja so in seiner Bubble oder so im Thema drin, dass man vielleicht den Blick von einer anderen Perspektive her gar nicht einnehmen könnte und das dann total interessant nochmal sein kann. Jetzt habt ihr ja in eurer gemeinsamen Zeit, ich habe es eingangs einmal angeteasert, etwas ins Leben gerufen oder eine Idee entwickelt. Wie kam es dazu, Fiona?
Also ich kam aus dem Urlaub zurück und fand eine E-Mail von Antonia in meinem Postfach. Das ist vielleicht der Anfang der Geschichte. Wo es war so, ja, hast du Lust, dass sie als Teil der Science Show praktisch ein Theaterstück aufführen würde und ob ich da nicht Alma spielen möchte, also den Hauptcharakter. Und dann dachte ich so, ja, lustig, mache ich. Habe ich Lust drauf. Und haben wir uns getroffen, haben wir das durchgezogen und haben das dann in der Pumpe aufgeführt, glaube ich, oder?
Und bei der Night of the Profs auch. Ich weiß nicht mehr, welches als erstes war.
Ich glaube, Pumpe war als erstes. Und ich weiß nicht, ich hatte mir irgendwie beide Lust darauf, sowas weiterzumachen oder fanden das eigentlich auch ganz nett und haben uns dann überlegt, dass wir da ja was gründen können oder ein bisschen rumfragen können, ob andere Leute vielleicht auch Lust hätten, ihr Wissenschaftsteil vielleicht als Theaterstück darzustellen. Was ja auch nochmal was anderes als die Science Show zum Beispiel auch.
Das heißt, ihr habt jetzt eine Theatergruppe, die dann quasi Promotionsthemen in Form eines kleinen Theaterstücks präsentieren, richtig?
Ja, es sind Sketches momentan, die so 5 bis 10 Minuten lang sind. Genau, wir hatten unsere erste Aufführung bei der Kieler Woche in der Seeburg und also wir sind eine kleine Gruppe, aber es gibt ein paar Leute, die halt Sketches schreiben. Es gibt ein paar Leute, die nur da sind, um Theater zu spielen. Oder auch ein paar Leute, die einfach nur gesagt haben, so, okay, sie haben jetzt Zeit, jetzt machen sie was. Dann sie schauen mal, wo sie aushelfen können.
Ja. Und ihr seid aber alle quasi in eurer Promotionszeit.
Nee. Oh, Mareike ist, glaube ich, ist sie Postdoc oder wissenschaftliche Mitarbeiterin. Aber ich glaube, sie promoviert nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann hatten wir noch ein paar, die gar nicht mehr an der Uni sind. Oder eine Person zumindest. Dann eine Masterstudentin, Ulf. Ja. Ja, also es ist schon ein bisschen divers. Aber der Kern ist, glaube ich, doch dann Promovierende.
Okay, also ist das verbindende Element schon die Wissenschaftskommunikationserfahrung, die man irgendwie eventuell hier an der Uni gemacht hat, während des Studiums oder während der Promotion, die bleibende Leidenschaft und dann ja irgendwo dann offensichtlich ja auch Leidenschaft fürs Theaterspielen. Also das ist ja schon auch nochmal, ich finde die Science Show, klar, da ist die Überwindung da, auf die Bühne zu gehen. Aber ihr habt ja die Rückversicherung, dass ihr über etwas sprecht, was ihr absolut perfekt wisst. Also es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jemand eine Frage stellt, wo ihr sagt, ja, puh, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil dann würdet ihr sagen, das ist nicht relevant für meine Promotionsarbeit, da müsste ich nochmal verweisen oder wie auch immer. Aber bei einem Theaterstück, da nehmt ihr ja dann verschiedene Rollen an. Ist ja schon nochmal anders. Wie war das für euch?
Also wir haben, ich weiß gar nicht, bei der Kieler Woche haben wir 4 Sketche aufgeführt, die jeweils von 4 verschiedenen Leuten geschrieben wurden, die im Endeffekt einen Sketch über ihre eigene Promotionsarbeit gemacht haben. Also da waren dann schon immer die Experten, also wir haben zum Beispiel was von Fiona auch aufgeführt, da war dann Fiona dann die Expertin. Und klar, die Schauspielenden haben vielleicht gar nicht unbedingt jetzt was mit Archäologie zu tun oder so. Aber trotzdem kann man dann ja da was spielen. Und wenn dann Rückfragen kommen würden, dann ist ja die Expertin immer noch da.
Ja.
Man hat da auch, also während den Proben so gemerkt, wo da manchmal so, wieso mache ich das jetzt eigentlich? Also, was ist der Sinn dahinter? Und dann die Experten meistens genau, also es irgendwie so ein Randwissen waren, was so, das würde ich noch mit einbringen und deswegen genau wird das jetzt so gemacht. Also eigentlich ist es nicht relevant, aber einfach nur für jemand, der es wissen könnte. Und dann, ja, fand man so lustige Randinformationen so ein bisschen und versteht vielleicht auch ein bisschen mehr, wieso man das jetzt eigentlich so spielt. Also es ist nochmal eine andere Wissenschaftskommunikation an sich auch da drin.
In eurer Gruppe dann selbst, die dann quasi die Möglichkeit haben, die jeweiligen Promotionsthemen nochmal anders zu verstehen. Würdet ihr sagen, das ist auch was, was dann die ZuschauerInnen so miterleben können oder eher schwieriger?
Also ich weiß nicht, ob die so alle Hinweise verstehen, muss ja auch gar nicht unbedingt. Aber ich glaube, also was ich persönlich auch richtig cool fand, also wir haben in meinem Theaterstück ja wirklich Bakterien gespielt. Also Fiona hat ein Bakterium gespielt, was ein anderes Bakterium, in dem Fall halt Ulf, ja so getan hat, als würde sie umbringen. Und irgendwie werden dadurch so ein bisschen so die Perspektiven gewechselt. Also so, dann wird halt aus der Sicht von so einem Bakterium halt was gespielt, was natürlich so in der echten Welt nicht unbedingt so möglich ist. Und ich glaube, das ist total cool und ich glaube, das ist auch was, was dann so die Zuschauenden halt auch irgendwie so mitnehmen können. Sind dann irgendwie ganz klein in irgendeiner Welt oder dann kann man von ganz groß irgendwie drauf gucken und irgendwie, ja, dann die Themen auch hauptsächlich nochmal so durch irgendeine Geschichte nochmal so mitzuerleben.
Ja, ich wollte gerade sagen, es macht es irgendwie fühlbar, erlebbarer. Also diese abstrakten Themen, die ja in Form von einem Vortrag schon aufbearbeitet werden, werden da irgendwie nochmal so, ja, ich will nicht sagen wie so ein Kinderfilm, Kinderserie, aber es ist, glaube ich, schon das gleiche Konzept. Man kann sich irgendwie mehr mit den Personen identifizieren, die halt dann abstrakt erscheinende Thematiken verkörpern und kann dann vielleicht irgendwie das eine, den einen Witz da irgendwie, das macht ja was mit den Leuten. Also man hat dann eine ganz andere Assoziation zu einem Thema, was vielleicht so erstmal nicht greifbar klingt und dann dadurch aber ja immer diese Bildassoziation hervorrufen wird. Also wenn die Leute, die werden immer wieder an diese Momente denken, die sie dann in Form dieses Theaterstücks oder dieser Sketche eben gesehen haben, stelle ich mir schon cool vor. Also wenn ich mir jetzt auch vorstelle, wenn man sowas beispielsweise zum Lernen machen würde, man würde sich ja viel besser die Sachen einprägen, weil man das immer sofort mit diesen Situationen assoziiert oder mit den Leuten dann. Wie war da die Interaktion? Ist da Interaktion im Nachhinein entstanden, anders als bei der Science Show, weil wir das jetzt davor hatten? Oder ist das erstmal nur inputgebend und die Leute lassen es auf sich wirken? Also nach dem Theaterstück gehe ich ja auch nicht zu den SchauspielerInnen hin und sage, also warum haben sie es denn jetzt so interpretiert? Wahrscheinlich würde ich eher Kompliment aussprechen, aber es ist ja jetzt auch keine Interaktion.
Also wir hatten ja bisher diese eine Aufführung auf der Kieler Woche. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viele Leute wir dann insgesamt von uns aus, schon mal 15 oder so vielleicht. Da sind dann ja auch schon einige Leute da. Und also ich persönlich hatte jetzt keine Interaktion mit irgendwie Menschen, die dann irgendwie da waren, die dann da irgendwie noch Nachfragen hatten oder so. Ich weiß nicht, Fiona, ob du das dann noch irgendwie hattest.
Nee, ich auch nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Stimme. Deswegen konnte ich auch gar nicht aufhören bei der Kieler Woche. Ja, deswegen war ich eigentlich nur da, um zuzuschauen.
Aber 15 ist ja dann doch schon eine Anzahl. Also das finde ich jetzt nicht wenig für eine selbstorganisierte Truppe, die sich da irgendwie sozusagen freiwillig in ihrer Freizeit treffen. Ihr habt ja gesagt, nicht alle 15 Schauspielern auch, sondern es ist eine unterschiedliche Gruppenverteilung.
Ich glaube, von den 15 haben jetzt wirklich alle geschauspielert, aber nicht alle geschrieben.
Das heißt, ihr seid an sich sogar noch mehr oder es ist quasi so, dass das Schauspielern das verbindende Element ist, zusätzlich zu der wissenschaftlichen Fachexpertise, die jede Person irgendwie mit reinbringt. Aber nicht alle Leute schreiben die Sketches oder überlegen sich, ja, okay.
Also wir würden Leute auch akzeptieren, die einfach nur schreiben wollen und nicht Schauspielern. Also so ist es nicht, aber bis jetzt hat es sich nicht ergeben. Wenn man halt rumschreibt eine E-Mail, glaube ich, mit, hey, wir wollen Science-Theater gründen, habt ihr Bock vorbeizukommen, das spricht halt wahrscheinlich schon auch mehr die Theaterleute an.
Den Punkt sehe ich ein.
Und dann sind viele auch einfach über, wenn wir dann noch Leute brauchten, dass Leute in ihrem Bekanntenkreis rumgefragt haben und so sind dann noch Leute dazugekommen. Ja.
Hattet ihr denn Unterstützung? Also, weil manche ja schon jetzt von der Science Show zum Theater ist dann ja schon noch ein Schritt und ein anderes Format. Ihr habt jetzt schon erwähnt, Ulf war auf jeden Fall auch Teil davon. Sind Ulf und Catherine sozusagen geblieben als Coaches, um euch da so ein paar Tools mit an die Hand zu geben, wie man das Ganze macht?
Also wir hatten ja angefangen mit meinem Sketch damals und den haben wir noch im Rahmen der Science Show gemacht. Also den haben wir auch eingeübt mit Catherine auch zusammen. Das ist natürlich super, weil sie ja diesen Hintergrund im Theaterbereich hatte. Und genau, Ulf hat damals auch mitgespielt und das war schon total cool. Und dann hatte das, also Ulf hat dann mitgespielt, weil er gerne mitspielen wollte. Und wir hatten sonst Unterstützung, dass wir halt die Räume der Uni nutzen konnten. Das war natürlich super. Und ich glaube, Mirko hat uns dann auch auf die Homepage gesetzt vom Graduiertenzentrum. Also da findet man uns auch. Und ja, dann haben wir eigentlich schon vieles so irgendwie selber probiert hinzukriegen.
Ich glaube, wir haben uns ganz am Anfang, haben uns einmal mit denen kurz getroffen und unterhalten. So ein bisschen, was unser Plan ist, so was sie, also so auch deren Ideen und dass sie das zum Beispiel auch erwähnen bei ihren Sachen. Und Ulf hat jetzt zum Beispiel auch von seinem Bachelor-Master-Student-Kursen, also noch mit anderen Science-Kommunikation-Leuten in Kiel, hat er uns eingeladen, dass wir da kurz uns vorstellen. Ja, da waren sich, ja, die Räumlichkeiten waren meistens, ja, irgendwelche Uniräume, also viel von hier von Roots einfach, weil ich einfach an Räume komme. ja.
Wie seid ihr denn organisiert? Ist es irgendwie so einmal im Monat, alle zwei Monate, sehr unregelmäßig, so wie es halt gerade bei allen reinpasst? Also Promotion ist ja auch sehr, wie kann man das sagen? Also ihr habt ja nicht wirklich stressfreie Zeit und wenn, super individuell. Also die eine Person, so wie du, schreibt jetzt gerade intensiv, die andere Person hat vielleicht gerade angefangen und ist noch so, Zeit habe ich aber richtig viel. Es ist ja super unterschiedlich. Wie löst ihr das Problem?
Also ich glaube, das ist schon ein ziemlich großes Problem, weil das gar nicht so einfach ist, einfach auch wenn alle Leute richtig Lust haben, so unter einen Hut zu kriegen. Und wir hatten das jetzt für die Show zur Kieler Woche, haben wir uns vorher ein paar Mal so mit den Leuten getroffen, die auch gerne was schreiben wollten, um dann halt auch so die Sketche so ein bisschen zusammen zu entwickeln. Und dann haben wir die Proben für die einzelnen Sketche halt nur mit den Leuten gemacht, die halt da auch mitgespielt haben. Was aber auch relativ viel Organisation irgendwie bedarf, dass das dann auch alles irgendwie passt.
Und dann am Ende haben wir nochmal
eine Generalprobe. Genau. Und ja, ich glaube, zeitlich ist es dann meistens irgendwie nach der Arbeit gewesen.
Ja, und momentan ist der Plan, dass wir uns jeden zweiten Monat treffen. Ja, aber alle sind irgendwie gerade sehr, sehr beschäftigt. Antonia ist ja ein bisschen raus jetzt hier. Genau.
Antonia wird jetzt die Person, die nur Sketche schreibt und nicht schauspielert. Gezwungenermaßen.
Ja, oder sie muss das in München gründen.
Also wenn das jemand aus München hört und Lust hat.
Schreibt Antonia an.
Ja.
Ich pack die Kontaktdaten auch in die Show Notes. Also ich finde es gar nicht so unnaheliegend und trotzdem glaube ich natürlich ist es erstmal für viele so aus der Wissenschaftsbubble kann ich mir vorstellen, dass es schon auch erstmal eine gewisse Hemmschwelle ist. Also ich weiß auch gar nicht warum, aber in meinem Kopf, beziehungsweise doch, ich weiß warum, ich kann es jetzt greifen. Weil ich das selber auch erlebe. Wenn ich Wissenschaftskommunikation über den Podcast mache, dann finden das viele seriös. Warum auch immer, es genießt eine andere Seriosität. Wenn ich jetzt Wissenschaftskommunikation für Social Media aufbereite, habe ich schon ganz viele Leute aus der Wissenschaftsbubble, die große Ausrufezeichen in ihren Augen stehen haben und in Habachtstellung gehen. Und genauso, glaube ich, ist es das auch, wenn ich die Science Show sehe, dann ist es klar auf einen Unterhaltungsfaktor ausgelegt, aber es ist noch sehr klassisch an diesem Vortragestil gebunden. Was, finde ich, so diese Assoziation zu Konferenzen oder zu Referaten natürlich irgendwo gibt. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe ein Theatersetting, dann gehen wir noch weiter weg von so einem wissenschaftlichen Alltag, von der klassischen wissenschaftlichen Kommunikationsart. Und ich glaube, genau das macht es dann für viele wieder, was hat das denn noch so mit meinem klassischen wissenschaftlichen Alltag zu tun? Aber das haben wir ja schon gesagt, wenn ich Zielgruppen erreichen möchte, dann muss ich auch bereit sein, mich auf die Zielgruppe einzulassen und zielgruppenspezifisch zu kommunizieren. Und dafür gehört auch dazu, Kreativität an den Tag zu legen. Also nicht jede Person hört gerne Podcast oder mag gerne Vorträge, heißt ja aber nicht, dass die dann automatisch ausgeschlossen sind, jemals mit wissenschaftlichen Themen in Berührung zu kommen. Von daher finde ich das einfach einen schönen Ansatz. Und so, wie ihr das ja auch sagt, gibt es da kein Alterslimit. Also es klingt jetzt nicht so, dass ihr jetzt Sketches für Kleinkinder macht, sondern schon irgendwie für eine ältere Zielgruppe, aber älter im Sinne von Anfang 20 plus, wenn nicht sogar Oberstufe plus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so grundsätzlich war schon die Idee, dass wahrscheinlich ein ähnliches Publikum kommt wie für die Science-Show, so also ganz bunt durchmischt. Vielleicht auch Leute, die gerade das Werferkieler Woche vorbeilaufen oder so. Das wissen wir jetzt gar nicht so genau, wer eigentlich so da war. Ich weiß gar nicht, ob richtig Kinder da waren. Ich glaube nicht. Dafür ist es vielleicht dann auch wiederum ein bisschen zu komplex. Kann man bestimmt auch machen, aber ich glaube, das muss man dann einfach richtig im Kopf haben und dann auch ganz gezielt dann solche Sketche irgendwie umsetzen. Also ich finde es eigentlich halt auch schön, dass es irgendwie dann nochmal weggeht. Wir haben auch keine Folien oder irgendwelche Daten, die gezeigt wurden oder so, sondern halt einfach so ein bisschen halt ein ganz anderes Setting. Und ich glaube, das ist eigentlich schon schön, weil das vielleicht dann nochmal andere Leute irgendwie erreicht, die ja, wie du gerade sagst, vielleicht nicht unbedingt einen Vortrag hören wollen.
Ja, und das ist halt nochmal anderes Wissen auch, weil natürlich nimmst du andere Fakten oder andere Informationen mit aus unseren Science-Theater-Sachen als von unseren Vorträgen. So, also ich glaube, natürlich nimmt eher immer Fun Facts auch aus solchen Vorträgen mit, aber ich würde sagen, also meine Präsentation und mein Sketch haben sehr, sehr andere Informationen vermittelt. Da war zum Beispiel Antonias waren schon mehr, haben auch andere Unterschiede, aber waren noch näher aneinander dran. Vielleicht auch, weil dein ursprünglicher Vortrag ja ein Comic war. Dadurch war es nicht mehr ganz so weit entfernt. Und natürlich kannst du da nicht die genauen Informationen irgendwie mitnehmen bei einem Science-Theater. Das kannst du einfach nicht vermitteln, so. Sondern es ist eher so Grundlagen oder so allgemeine Informationen.
Was hat das mit euch gemacht? Also ihr habt ja vorhin schon beide lächeln müssen, als ich meinte, man muss ja sich schon stark von der Fachkomplexität verabschieden. Und da haben wir über den Science-Show-Vortrag geredet. Wie war das dann für euch, einen Sketch zu schreiben und dann ja auch irgendwo das erste Mal?
Ein Ding ist, Bakterien sprechen nicht unbedingt und dann haben sie bei mir gesprochen. Also es sind schon Dinge, die dann sehr weit weg sind von der Realität, zumindest von so solchen Dingen. Und ich habe auch so ein bisschen, also bei mir zum Beispiel ganz konkret, sind es halt auch so Dinge, die dann nicht ganz so akkurat sind. Und da muss man sich dann einfach irgendwie mit anfreunden. Das ist, glaube ich, sowieso immer so. Und ich habe aber das Gefühl, im Theater halt noch mehr. Also wir haben zum Beispiel dargestellt, wie Bakterien Erbmaterial austauschen. Das machen die in der echten Welt, aber meistens sind sie da relativ nah beieinander. Und wir haben das jetzt halt einfach über eine SMS gemacht, mit einem Handy sozusagen. Das ist nicht so ganz korrekt. Die Idee aber, dass Informationen von einem Bakterium zum anderen geht halt schon. Und das hatte halt besser in die Geschichte halt reingepasst. Und ich glaube, das sind dann halt schon so Dinge, da muss man sich dann einfach noch ein bisschen weiter entfernen und halt aber trotzdem aufpassen, halt keine falschen Informationen zu vermitteln. Weil das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Also wir wollen ja auch nicht einfach nur irgendwas erzählen. Also es wird auch noch weniger wissen, was man da so reintun kann.
Habt ihr euch da gegenseitig irgendwie Feedback eingeholt, damit ihr irgendwo eine Rückversicherung habt? Was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir haben ja vorhin, also jetzt haben wir halt das simple Beispiel, aber vorhin habt ihr ja gesagt, durch Catherine hat man irgendwie immer eine gute Person gehabt, die gesagt hat, zu abstrakt, verstehe ich nicht, muss nochmal irgendwie weiter runtergebrochen werden. Wie macht ihr das bei euch? Ihr seid ja aus unterschiedlichen Fachbereichen, also natürlich könnt ihr euch gegenseitig sagen, also keine Ahnung, was du da mir vermitteln willst, verstehe ich nicht.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also tatsächlich auch dann gerade bei den Proben, wenn dann jemand irgendwie einen Charakter gespielt hat und gar nicht verstanden hat, warum das jetzt gerade passiert. Und ich meine, das ist bei der Science Show auch so und ich glaube hier halt auch so, dadurch, dass wir aus unterschiedlichen Fachbereichen kommen. Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung über Archäologie, außer das, was ich bisher über die Science Show gelernt habe. Und das ist natürlich schon schön, dieses Feedback halt zu haben, weil wir genauso weit weg sind inhaltlich wie jetzt jemand, der zu so einer Science-Show kommt. Oder zumindest oft.
Ja, und theatertechnisch haben dann halt so Catherine oder Henrike zum Beispiel geholfen und zu sagen, so okay, vielleicht sollte ich das so machen. Oder Mareike zum Beispiel hat auch Theatererfahrung, ich habe ein bisschen Theatererfahrung. Und dann ist es so ein bisschen Allgemeinwissen, was man denkt, so, okay, das könnte vielleicht funktionieren oder das funktioniert vielleicht nicht so, wenn jemand im Publikum sitzt, so wie müssen wir das vielleicht anders framen.
Ja, jetzt sind wir ja schon recht fortgeschritten in der Folge. Wir haben jetzt schon gesagt, ihr trefft euch hoffentlich vielleicht im November und dann alle 2 Monate. Habt ihr so eine Vision, wo es mit dem Science Theater hingehen soll, oder lasst ihr das auf euch zukommen?
Ich glaube, ein bisschen auf sich zukommen und auch so ein bisschen, wie es sich entwickelt, weil Wissenschaft ist halt sehr fluktuativ, weil wir sind alle immer, finde ich, so lange angestellt und es gibt viel Umbruch. Deswegen mal schauen, ob sich das entwickelt, weil, wie gesagt, ich bin bald fertig. Ich will eigentlich nicht in Kiel bleiben. Da muss halt schauen, ob irgendjemand anders das zum Beispiel dann weiter übernehmen kann oder übernehmen möchte. Aber es wäre schön, wenn sowas einfach weiter entsteht und die Möglichkeit ist, wenn Leute Lust darauf haben, dass sie weiter Science-Theater machen können in Kiel und dass wir dann vielleicht nochmal eine Show auf die Bühne kriegen können.
Und wie stellt ihr euch eure Zukunft mit Wissenschaftskommunikation vor? Das kann ich ja vorwegnehmen, ohne dass ihr jetzt die anderen Folgen hören müsst, aber die beiden wollen gerne in der Forschung bleiben vorerst. Das heißt, es wird jetzt nicht irgendwie nach der Promotion der direkte Schritt in den beruflichen Weg sozusagen oder die berufliche Spezialisierung mit Wissenschaftskommunikation oder ja gut, das ist so umständlich. Also natürlich werdet ihr weiterhin Wissenschaftskommunikation betreiben als Wissenschaftlerin, aber, und das Beispiel hatten wir ja hier auch schon, gerade in diesem Jahr, ihr werdet jetzt nicht als Wissenschaftskommunikateurinnen primär tätig sein, sondern es wird eine Nebentätigkeit sein zu dem, was ihr halt macht als Wissenschaftlerin. Wie stellt ihr euch da die Zukunft weiter vor? Also wäre natürlich cool, wenn ihr sowohl in München als auch an deinem neuen Standort dann auch ein Science Theater ins Leben ruft. Was nehmt ihr mit?
Also ich würde es auf jeden Fall voll gern weitermachen. Und was ich auch sehr schön fand, war diese Kreativität, die wir dann auch in so einem Science Theater gemacht haben. Also ein bisschen was anderes, außer nur einen Vortrag halten. Und ich hätte auf jeden Fall Lust, das weiterzumachen. Ich bin ja noch nicht in München angekommen. Ich glaube, das muss ich jetzt machen. Und auf meiner Liste für November, dann, wenn ich anfange, steht zu gucken, was es so gibt. München ist ja auch eine große Stadt. Da gibt es vielleicht schon coole Formate. Wer vielleicht was kennt von den Zuschauenden oder Zuhörerinnen, kann mir gerne Bescheid sagen. Und dann mal gucken, vielleicht kann ich irgendwo mitmachen. Und ansonsten, ja, müssen wir gucken, ob ich vielleicht sowas in die Richtung dann auch wieder mache. Fand ich schon schön.
Ja.
Ja, und vielleicht sich auch einfach weiter auszutauschen. Also ich würde es auch gerne, egal wo ich hinkomme, mal ein bisschen schauen, was gibt es schon da oder wo kann man vielleicht auch helfen und wo kann man vielleicht auch, wenn man doch dann irgendwann selber Doktoranden hat oder Leute, die, also oder auch schon Studenten hat, die mitarbeiten, dazu bringen, Wissenschaftskommunikation zu machen oder da Zeit zu investieren. Aber auch so ein bisschen die Verknüpfung. Also wir sind ja, Kiel ist ja Teil der CEU und so, und auch da hatten wir zum Beispiel dann schon mit internationalen Leuten Kontakt, die auch Wissenschaftskommunikation irgendwo anders machen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr ein Netzwerk unter den Unis, da die das wirklich nur so nebenbei als Wissenschaftskommunikation machen, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr ein Netzwerk und sich austauschen kann.
Sehe ich genauso. Also, und ich sehe es auch so, dass es halt deutlich mehr von oben, also von den BetreuerInnen sozusagen mit supported werden muss und sollte. Da haben wir hier schon sehr unterschiedliche Erfahrungen auch im Podcast mitbekommen. Die einen, die da 100% Rückendeckung erhalten, die anderen, die sich immer wieder eher rechtfertigen müssen, warum da Zeit auch da rein investiert wird und da sehr strugglen. Also das ist total unterschiedlich, auch hier an einem Standort. Und das ist selbst in den Fachbereichen schon total unterschiedlich. Also es ist, da muss vielleicht grundsätzlich noch mehr Sensibilisierung stattfinden, was so die Notwendigkeit von Wissenschaftskommunikation betrifft. Ja, naja, so möchte ich jetzt nicht enden. Von daher würde ich mich ja freuen, wenn wir sozusagen die Folge damit schließen, dass ihr mir so, wir haben jetzt natürlich darüber geredet, wie stellt ihr euch eure Wissenschaftskommunikation in den nächsten Jahren vor. Wir haben jetzt ja auch dadurch angeteasert, warum Wissenschaftskommunikation einfach gesellschaftlich relevant ist. Wenn ihr so eine Traumutopie hättet, also wenn alles super top, Flower, Glitzer, wie auch immer super ist, wie würdet ihr euch wünschen, wie sich Wissenschaftskommunikation in Zukunft entwickelt?
Also ich glaube, ein Punkt, den ich glaube ich richtig cool fände, wäre, wenn es wirklich kreativ wird und dadurch, also es ist es ja auch schon viel, aber irgendwie noch mehr, und es ist auch voll, also früh anfängt, das so wie zum Beispiel in Kiel durch das Zertifikatprogramm halt junge Menschen einfach damit mitmachen können, Weil ich glaube, das ist halt das, woran es eigentlich nicht mangelt, Leute, die Lust haben, was zu machen. Und ich glaube, da einfach noch mehr irgendwie die Räume schafft, dass das halt irgendwie möglich ist.
Ja, und wirklich auch die Diversität, dass was Wissenschaftskommunikation alles sein kann, dass man das sehr, sehr unterschiedlich und auch je nach Charakter einfach ausleben kann und das auch okay ist und dass man sich nicht an irgendeine imaginäre Grenze halten muss, wie denn jetzt Wissenschaftskommunikation oder der Vortrag sein muss, weil man das mal so gesehen hat, sondern dass da mehr akzeptiert wird, dass das vielleicht auch anders funktionieren kann.
Ja, gerade bei der Zielgruppe dachte ich, habe ich ja schon vorhin gedacht, ist natürlich eine andere Richtung, aber gerade beim Theater hat man natürlich den Ansatz, wenn man jetzt sagt, man richtet sich an ein jüngeres Publikum, dass man so eine Art Mitmachtheater macht. Also ich hatte das in diesem Jahr in einem anderen Schwerpunktthema einfach, dass man sagt, eigentlich müssen wir in die Kindergärten gehen, wir müssen in die Grundschulen gehen, wir müssen da quasi die Begeisterung für, da ging es schwerpunktmäßig um MINT-Themen, aber wir müssen einfach schaffen, dass diese klassischen Berufsbilder, die leider immer noch gesellschaftlich so krass geprägt werden, so stereotyp, auch noch am besten mit den Geschlechtervorstellungen zusätzlich on top of it, dass wir da irgendwie entgegenwirken. Also gehen wir schon ganz früh hin und vermitteln sozusagen Wissenschaft und wissenschaftliches Arbeiten. Und da kann ich mir diesen Theateransatz auch total gut vorstellen, weil man theoretisch sogar interaktiv arbeiten könnte, wenn man das sehr runterbricht. Also weil wenn ich mir das jetzt bei dir vorstelle mit den Bakterien, das kann man, glaube ich, auch gut mit Kiddies zusammen machen, die sich dann irgendwie, naja gut, gegenseitig umbringen wollen.
Weiß ich, aber ihr wisst das, da kann man sich ja was überlegen.
Ja.
Im Kindergarten.
Das stimmt. Aber man kann sich ja andere Dinge überlegen. Bakterien können ja so viel und dann macht man vielleicht was ein bisschen kinderfreundlicher ist. Das wäre ja auf jeden Fall möglich.
Ja, ach, also Fiona hat schon recht. Meine Freundin hat mir jetzt neulich erst erzählt, dass sie mit ihrem Sohn ein Buch liest. Das ist jetzt ja ein kurzer Exkurs für unsere ZuhörerInnen. Keine Ahnung, die 10 schönsten Beerdigungen oder irgendwie sowas. Also für Kindergartenkinder zum Thema Tod, wie nähere ich mich damit und es eben quasi nicht so düster, stigmatisiert, weggeschwiegen wird, sondern man sich halt dem Thema einfach in Form von verschiedenen Ansätzen nähert, weil es ja, da hast du ja schon recht, so wollte ich es gar nicht abtun, uns alle beschäftigt. Also ob es nun das Haustier ist, womit man die erste Erfahrung macht oder dann die Großeltern oder wie auch immer.
Das ist dann schon auch ein Bestandteil. Also auch die Bakterien.
Betrifft es ja nun wohl auch.
Na gut, dann vielen, vielen Dank euch.
Danke dir.
Danke für das Gespräch.
Eine schöne Folge und ich finde es immer sehr bemerkenswert, dass ihr zusätzlich, also nicht nur, dass ihr dieses Programm gemacht habt in eurer Freizeit, alleine das ist in meinen Augen immer schon einen unheimlichen Respekt sozusagen, diese Zeit, die ihr da rein investiert, sondern dass ihr dann auch noch sozusagen das Engagement habt, aus eigener Leidenschaft natürlich heraus etwas ins Leben zu rufen, aber ja auch irgendwo mit dem Wunsch, es zu kommunizieren. Also ihr könntet euch ja auch in eurem Kämmerlein treffen, um Theater zu spielen, aber ihr habt ja wirklich den Wunsch, es eben in die Gesellschaft zu tragen und das erfordert viel Mut und viel Herzblut sozusagen und das großen Respekt dafür an euch und großes Kompliment. Und jetzt verabschiede ich auch unsere ZuhörerInnen bis in 14 Tagen zu unserer Abschlussfolge und wünsche euch noch einen schönen Rest Dezember. Bis dahin. Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.